Hast du schon mal darüber nachgedacht, wie viel Zucker in deinem Whisky enthalten ist? Also manch ein Whisky-Fan hat das getan und einer davon hat mir auch eine Mail geschrieben. Für diese Episode habe ich daher wieder zwei Hörerfragen ausgewählt und bespreche sie hier im Detail. Falls du schon länger Hörer des Alpha Spirits Whisky Podcast bist, wird dir vielleicht auffallen, dass wir zu den einzelnen Fragen vor einigen Monaten und Jahren schon Episoden mal veröffentlicht haben. Da aber mittlerweile sehr viele neue Hörer den Podcast hören und die alten Folgen noch nicht kennen, habe ich diese beiden aktuellen Fragen ausgewählt. Und weil ich der Meinung bin, dass diese beiden Phänomene vielen, vielen Whisky-Fans nicht bekannt sind, ihnen aber eine Menge über den Whisky verraten, besprechen wir hier einzelne Punkte aus diesen Folgen nochmal. Hast du auch Fragen, die du gerne in einer der kommenden Podcast-Episoden besprochen haben möchtest, dann schick mir einfach eine Nachricht. Das Kontaktformular, das findest du auf alphaspirits.com oder direkt eine Nachricht an info@alphaspirits.com. Willkommen zum Whisky-Podcast von Alpha Spirits. Mein Name ist Philipp Rhein. Wie schon angedeutet, war die erste Hörerfrage nach dem Zuckergehalt in einem Whisky und woher dieser stammt. Und egal welche Zusatzstoffe ein Hersteller seiner Spirituose, egal ob Whisky, Rum oder Gin hinzugibt, habe ich, muss ich sagen, in den letzten über 10 Jahren die Erfahrung gemacht, in dem Moment begibt sich der Hersteller auf eine Gratwanderung. Betrachtest du nämlich die Szene der vergangenen Jahrzehnte, dann ging immer ein Aufschrei dadurch, wenn dieser oder jener Hersteller oder ja, Zusätze verwendet, die unnatürlich erschienen. Und sobald dem Whisky etwas hinzugegeben wird, das in den Augen der Szene dort nicht hineingehört, dann wird es von vielen, vielen Konsumenten gemieden. Also so gemieden, dass dann auch häufig in der Konsequenz ein Umdenken der Industrie erfolgt. Wirf zum Beispiel mal einen Blick auf die Entwicklung von Zuckercouleur bei Whisky. Vor einigen Jahrzehnten begannen einige Scotch-Destillerien ihre Malts und Blends mit jenem Farbstoff ein einheitliches Aussehen zu verschaffen. Ja, es gab jedoch viele Fans, vor allem die, die im höherpreisigen Bereich Single Malt Whiskys kaufen, für die war das einfach unnatürlich und kam zu sehr künstlich rüber. Klar, letzten Endes, es ist ja auch ein künstlicher Farbstoff, der da hinzugegeben wurde. Und aufgrund dessen, dass da viele Whisky-Fans, die schon tiefer in der Materie drinstecken und auch bereit sind, höhere Preise dafür auszugeben, dass die nichts damit anfangen konnten und eine deutliche Ablehnung hatten dagegen, kam dann auch ein Umdenken vieler Unternehmen. Und in nahezu allen Pressemitteilungen über Whisky-Raritäten, die ich heutzutage noch bekomme, hebt der Versender fast immer die natürliche Farbe des Whiskys hervor. Also keiner davon wird müde zu erwähnen, dass sein Malt Whisky frei vom Farbstoff Zuckercouleur ist. Gut, in zahlreichen Whiskys der verschiedenen Kernportfolios industrieller Brennereien wird der Farbstoff E150A, also Zuckercouleur, immer noch verwendet. Aber deutlich weniger in Raritäten. Ja, nicht auszudenken, welche Panik durch die Whisky-Szene gehen würde, wenn nicht nur die Farbstoffzugabe, sondern auch die von Zucker erlaubt wäre. Ja, so wie es zum Beispiel bei Rum der Fall ist, hat dieser Stoff ja letztlich enormen Einfluss auf unser Geschmacks- und Aromaempfinden. Gut, klar, die Scotch Whisky Regulations, die verbieten solche Zusätze. Und die rechtlich bindenden Vorgaben, eben wie die Scotch Whisky Regulations, die lassen es einfach nicht zu, dass so ein extremer Geschmacksstoff in Scotch Whisky hineingegeben wird. Aber trotzdem kannst du in vielen Whiskys eben diesen Zucker nachweisen. Und was würdest du jetzt sagen, wenn ich behaupte, dass auf 100 Gramm jedes Whiskys im Durchschnitt 0,1 Gramm Zucker kommen? Und man muss ganz ehrlich sagen, dieser Gehalt hat Einfluss darauf, ob dir Whisky schmeckt und wie er dir schmeckt. Also definitiv, Zucker ist da drin und es bestimmt dein Geschmacksempfinden. Ich muss sagen, ich habe die Erfahrung gemacht, dass diese Information viele Whisky-Fans jetzt aber gar nicht aus den Socken haut. Also ich habe mich wirklich lange gefragt, ja, warum das so ist. Weil ich meine, eine gewisse Zuckermenge in einem Destillat müsste doch eigentlich hellhörig machen. Aber ich muss sagen, es hat kurz nachdem ich mir die Frage gestellt habe, auch nicht lange gedauert, bis ich erfahren habe, was der Grund dahinter ist, dass das eigentlich nicht wirklich zu einer Verblüffung bei den meisten Whisky-Fans führt. Und das habe ich damals auf einer Veranstaltung gesehen. Als ich nämlich bei einem Whisky-Tasting erwähnte, dass in jedem der verkosteten Single Malts Zucker enthalten ist, hat einer der Tasting-Teilnehmer folgende Sache gesagt. Und die hat mir so ein bisschen die Augen geöffnet. Er hat gesagt, nur ist doch klar, dass Zucker drin ist. Die Hefe braucht der Zucker, um Alkohol herzustellen. Also können doch noch Restbestände an Zucker in der Maische und damit im Whisky sein. Dieser Schlussfolgerung liegt aber ein Fehler zugrunde. Denn es ist durchaus möglich, dass du noch Restbestände an Zucker in der Maische hast. Aber sobald die Brennerei diese Maische destilliert, dann war es das für den Zucker. Zucker siedet nicht. Zucker karamellisiert. Das heißt, allein durch Erwärmen, und nichts anderes ist ja Destillation, kommt der Zucker aus der Maische nicht in deinen Whisky. Also der New Make, der Feinbrand, also der dann aus den Brennblasen fließt, der ist nahezu zuckerfrei. Ja, wie kann es jetzt aber sein, dass diese Moleküle dann im Whisky auftauchen? Und noch dazu in Mengen, die wir ohne Probleme nachweisen können? Die Antwort ist eigentlich ganz simpel. Durch Fassreifung und in manchen Fällen durch Zuckerkulör. Und diese Antwort jetzt zu verstehen, muss ich zugeben, ist nicht ganz ohne. Denn da der Zuckergehalt dein Geschmacksempfinden aber beeinflusst, ja, und natürlich auch mit darüber entscheidet, ob dir ein Whisky schmeckt oder nicht, finde ich die Frage des Hörers wirklich gut und habe sie daher dann auch für diese Episode ausgewählt. Also ich möchte zeigen, wie Zucker in deinem Whisky kommt, damit du dir einfach vor deinem nächsten Kauf ja, überlegen kannst oder beziehungsweise dessen Gehalt abschätzen kannst und dann sagen kannst, okay, ist was für mich oder ist nichts für mich. Verstehe mich jetzt aber nicht falsch. Ich möchte dir nicht versprechen, dass du ein Whisky-Label liest und dann sofort weißt, ob es ein trockener oder ein süßer Whisky ist. Das funktioniert nicht. Das findest du nur raus, indem du ihn probierst. Ich werde dir aber Informationen liefern, mit denen du dies abschätzen kannst. Also du wirst lernen, welchen Einfluss Zuckerkulör, das Holz des Fasses und verschiedene Sherry-Arten auf den Zuckergehalt deines Whiskys haben. Und zunächst ist es daher wichtig, dass du weißt, woher der Zucker im Whisky überhaupt kommen kann. Und dafür gibt es drei Quellen. Holz, Sherry und Zuckerkulör. Also es gibt quasi keine Möglichkeit, dass ein Whisky frei von Zucker wäre. Also selbst dann, wenn der keinen Farbstoff enthielt und ja auch nie in einem Ex-Sherry-Fass kam. Also der Whisky muss ja zwangsläufig ins Fass. Also welches das ist, das spielt ja im ersten Moment mal gar keine Rolle. Da dieses Fass aber letztlich immer aus Eichenholz bestehen muss, kommt kein Whisky umhin, eine gewisse Menge an Zucker aufzunehmen. Vielleicht fragst du dich jetzt, wie es sein kann, dass im Holz Zucker ist. Ich meine, wenn du ein Stück davon kaust, wird's vieles, aber sicher nicht süß. Der Grund liegt in drei gigantischen Molekülen, aus denen Holz aufgebaut ist. Das ist Zellulose, Hemicellulose und Lignin. Unter Zellulose versteht man ein ganz gewaltiges, riesiges Molekül, sogenanntes Makromolekül, also eine ganz, ganz lange Kette, die aus Einzelbausteinen besteht. Und jetzt rate mal, was das für Bausteine sind. Das ist Traubenzucker bzw. Glucose. Und Hemicellulose zählt ebenfalls zu den sogenannten Makromolekülen, hat im Gegensatz zu Zellulose aber nicht deren ganz klar eindeutige Struktur. Es ist ja vielmehr so ein Gemisch aus sogenannten Polysacchariden, das heißt Vielfachzuckern, die ganz, ganz wild verzweigt aus vielen kleinen Zuckermolekülen bestehen. Und ja, neben Glucose sind das jetzt unter anderem Xylose, Arabinose, Galactose und noch ein paar mehr. Und falls du von diesen Stoffen noch nie etwas gehört hast, kein Problem. Um nämlich zu verstehen, wie Zucker in Whisky kommt und dadurch deine Sinne beeinflusst, musst du wirklich nicht jeden einzelnen Fachbegriff kennen. Es ist nur wichtig, dass du weißt, dass viele Holzbestandteile aus kleinen Zuckerbausteinen bestehen. Und der dritte wichtige Baustoff vom Eichenholz, den hatten wir vorhin schon angesprochen, das ist Lignin. Und dieses Lignin stellt die beiden anderen, die wir gerade besprochen haben, ja wirklich in Umfang und Struktur voll in den Schatten. Allerdings muss man sagen, besteht Lignin nicht aus Zuckerbausteinen. Deswegen können wir ihn an dieser Stelle einfach mal zur Seite schieben und ausblenden. Also, fassen wir es nochmal ganz kurz zusammen. Für den Zucker in jedem beliebigen Whisky sind die beiden Stoffe Zellulose und Hemicellulose verantwortlich. Und ich kann dich schon fast fragen hören, wie wir diese Stoffe jetzt so manipulieren, damit Zucker in den Whisky kommt. Ganz einfach. Durch zwei Faktoren. Also die zwei Faktoren spielen eine Rolle bei der Herstellung von Whiskyfässern und bei der Herstellung von Whisky, also in der Destillerie und in der Küfferei, die dann dafür sorgen, dass wir Zucker in den Whisky bekommen. Zum einen ist es das Ausbrennen der Fässer mittels sogenanntes Toasting oder Charring. Und dann, ganz entscheidender Punkt, das Alkohol-Wasser-Gemisch des New Makes, also die alkoholhaltige Flüssigkeit, die dann die Destillerie ins Fass schüttet. Und isst du Zellulose oder Hemicellulose, wirst du definitiv keinen süßen Geschmack im Mund bekommen. Ich meine, kau einmal auf Holz und ein bisschen Gras herum, gibst du mir recht. Der Grund ist nämlich, dass unser Körper keine Enzyme hat, um diese Makromoleküle in ihre Einzelteile zu zerlegen. Das aber macht die Fassreifung für uns. Also rund 100 Milligramm pro Liter an Feststoffen, darunter auch Zucker, zieht ein Whisky im ersten Jahr aus einem neuen, ausgebrannten Eichenfass. Wichtig ist aber, das gilt nur für ein neues Fass. Das heißt, 100 Milligramm sind es jetzt im Durchschnitt nur bei Straight Bourbon bzw. Rye Whiskys oder auch bei Scotch Whisky. Der muss aber auch in neuen Fässern gereift sein. Bei Scotch spricht man dann meistens von Virgin Oak Fässern. Und bereits in den Folgejahren dann fällt dieser Wert drastisch. Also schaffst du dir nun einen Refill-Fass an, wie sie jetzt in der Scotch Single Malt Industrie am Standard sind, dann gelangt von dort nur noch 4 Milligramm pro Liter und Jahr in den Whisky. Und jetzt kommt ein Punkt, den kaum ein Whisky-Fan kennt. Also der gravierende Unterschied zwischen Toasted Casks und Charred Casks. Also Casks einfach nur für Fässer. Vielleicht weißt du, dass bei ersteren, also bei Toasted Casks, die Fässer nicht derart heiß und lange ausgebrannt werden. Eher, ja, so quasi geröstet. Denn je länger und heißer das Feuer im Fass brennt, desto weniger Zucker steht am Ende zur Verfügung. Also es wird dann nicht aufgespalten, es karamellisiert gleich. Und wird das Fass daher nur getoastet, hat das zur Folge, dass deutlich mehr Zucker in den Whisky gelangt. Und im ersten Jahr sind es so zwischen 150 und 250 Milligramm pro Liter. Allerdings solltest du bei der Frage, ob dein Whisky durch das Fass viel oder weniger Zucker enthält, nicht nur die Röststufe betrachten. Denn die Menge an Zucker, die der Whisky aus dem Fass zieht, hängt zudem von einem anderen Faktor ab. Und zwar ist es die Alkoholstärke bei der Fassbefüllung. Also Zucker löst sich einfach besser in Wasser als in Alkohol. Das heißt, füllt die Destillerie ja, ihren Malt mit 55 Volumenprozent ins Fass, kann diese Lösung fast doppelt so viel Zucker aus dem Holz ziehen wie ein Malt mit 70 Volumenprozent. Wobei der Industriedurchschnitt in Schottland liegt bei 63,5 Volumenprozent Alkohol, mit dem die Destillerien ihren Feinbrand ins Fass füllen. Und die zweite Ursache, wir hatten jetzt die ganze Zeit gesprochen über das Fass und über die chemischen Bestandteile, die dann Zucker in deinen Whisky reinstecken. Es gibt aber, wie gesagt, noch mehrere Ursachen für Zucker in deinem Whisky und das ist zum Beispiel der vorherige Fassinhalt. Also die Ursache, die wir jetzt in Punkt 1 gerade besprochen haben, hat dir Folgendes gezeigt. Es gibt keinen Whisky ohne Zucker. Wenn du aber das Holz des Fasses als einzige Quelle betrachtest, kann dein Whisky derart geringe Mengen enthalten, dass selbst Supertaster, also richtig, also genetisch schon wirklich top veranlagte Verkoster, Probleme haben, diesen zu erkennen. Es gibt daher noch einen weiteren, vielleicht sogar wichtigeren Punkt, wie Zucker in deinen Whisky gelangen kann. Und das ist über Wein oder die Spirituose, die zuvor in eben diesem Fass lagerte. Also nimmst du einen Standard Single Malt mal. Ja, dann reift er diese ausschließlich in Ex-Bourbon-Fässern. Und selbst nach mehreren Jahren besitzt er dann nicht mehr als ein paar hundert Milligramm Zucker pro Liter. Denn Bourbon zieht ja schon den Löwenanteil aus dem Holz und hinterlässt selbst kaum Zucker für den späteren Single Malt. Der Zucker ist dann schon im Bourbon drin, also die Spirituose, die als erstes ins junge, neue Fass kam. Und selbst Cognac, Armagnac oder andere nicht gesüßte Spirituosen, die in Toasted Casks reiften, führen nur zu einem leicht höheren Zuckergehalt. Also viel mehr als 1 Gramm pro Liter wird es auch hier nicht. Gut, Cognac ist so wieder ein bisschen so eine andere Geschichte, weil da kann man teilweise auch ein bisschen Zuckergehalt oder zusätzlichen Zucker hinzugeben, was bei Single Malt Scotch verboten ist. Aber das ist jetzt mal eine andere Geschichte. Also wir gehen jetzt einfach mal von Spirituosen aus, die nicht nachträglich gesüßt wurden. Und ja, es gibt natürlich auch solche, die extrem gesüßt werden. Likörweine zum Beispiel. Oder ja, Rum. Einige Rumhersteller oder Rumdestillerien süßen natürlich ihre ihr Produkt extrem. Und ja, man muss fairerweise natürlich auch sagen, nicht jede Rumdestillerie süßt ihr Destillat. Im Falle von Barbados, Jamaika oder Martinique sind sogar ganze Inseln davon ausgenommen. Aber machen wir uns nichts vor, ein erheblicher Teil an Rum wird einfach gezuckert, bevor er in den Handel kommt. Ich meine, schau dir allein mal den Botucal Extra Añejo an. Der enthält 40 Gramm Zucker pro Liter. Das ist fast die Hälfte des Zuckerhalts, die bei Definitionen ein Likör enthalten muss. Und für deinen Whisky spielt das jetzt aber keine Rolle. Also solange die Rumdestillerie den Zucker nach der Fassreifung hinzugibt. Denn ja, in dem Fall kommt ein Single Malt mit dem Süßstoff ja nie in Berührung. Selbst wenn dieser Single Malt in einem Rumfass reifen sollte. Und in manchen Fällen süßt die Rumdestillerie ihr Produkt aber bereits vor der Abfüllung in Fässer. Und das geschieht entweder direkt mit Zucker oder mit Melasse, Zuckerrohrsaft oder Früchten. Und ja, meist sprechen wir hier von einem Bereich zwischen 5 und 20 Gramm pro Liter. Und in diesem Fall bekommt auch dein Scotch etwas davon ab. Und ja, das muss man sagen, das ist dann echt viel. Aber die Reifung in Rumfässern, also Single Malt der oder Blended Whiskies oder generell irgendwelche Formen von Whisky, die in Rumfässern reiften, ist eher ja, eine Besonderheit. Ich würde es nicht sagen Kuriosum, aber es ist schon irgendwie was Besonderes, also keine Standardware. Was deutlich häufiger vorkommt, auch keine Standardware ist, aber deutlich häufiger vorkommt, sind Whiskys, die in Ex-Sherry-Fässern reiften. Und das ist in Sachen Zucker teilweise nochmal echt eine ganz, ganz andere Hausnummer. Denn reift er dein Scotch in Fässern, den zuvor Fino, Manzanilla, Amontillado oder ja, was, alles mögliche, Palo Cordado oder einfach die meisten Oloroso Sherry Fässer, dann wird der Zuckergehalt vergleichsweise bescheiden. Da es sich jetzt hierbei um trockene Weine handelt, bekommt dein Whisky hierdurch im Schnitt so, ja, nur 0,5 Gramm Zucker pro Liter. Und an der Stelle, vielleicht mal einen kurzen Exkurs, denn die Süße, die du in einem Oloroso Sherry feststellen kannst, das erwähne ich nur deshalb, weil du häufig in Tasting Notes lesen wirst oder lesen kannst, dass Fässer, die aus einem Oloroso Sherry Fass kommen, häufig eine gewisse Süße mitbringen. Das Interessante ist, der stammt häufig nicht vom Zucker, sondern von der Verbindung Glycerol. Aber das jetzt nur nebenbei. Es gibt aber, muss ich sagen, noch eine andere Gattung von Sherrys, die dir quasi so den Zucker so richtig um die Ohren hauen. Und so extrem, das schaffen die meisten Rums gar nicht, zumindest nicht die, bei denen die Fässer dann in die Scotch-Whisky-Industrie wandern. Und das sind zum Beispiel Pedro Ximénez-Fässer. Und diese Weißweinsorte, die basiert auf Trauben mit einem wirklich hohen Zuckergehalt. Und per Verordnung muss dieser über 212 Gramm Zucker pro Liter liegen. Und ja, damit steht er auf einer Zuckerstufe mit anderen Süßweinen wie Port, Souterrain oder Eiswein. Also kommt dein Whisky aus einem solcher Fässer, dann kannst du davon ausgehen, er ist echt süß. Und ein anderer Punkt, der noch extrem, ja, in manchen Fällen extrem, nicht immer extrem, aber doch nachweisbar für Zucker in deinem Whisky sorgt, ist einfach Farbstoffzugabe. Also wenn dir jetzt ein Whisky-Unternehmen erzählt, beziehungsweise das machen dann meistens deren Marketingabteilungen oder deren PR-Agenturen, wenn die dir erzählen, es gäbe in ihrem Malt nur Farbstoff, damit alle diese Whiskys gleich aussehen, dann mag das stimmen. Allerdings ist das nur die halbe Wahrheit. Denn um zu verstehen, warum Zuckercouleur deinem Whisky immer auch geschmacklich beeinflusst, solltest du dir einmal Folgendes anschauen. Denn den Farbstoff, der Whisky hinzugegeben werden darf, den bezeichnen wir offiziell als E150A. Und der Zuckergehalt darin, der variiert enorm. Also gut, man muss sagen, im Durchschnitt macht der aber zwischen 20% und 40% einfach des Farbstoffs aus. Und der Clou daran ist, zwischen 10% und 20% davon sind einfach Zucker. Man muss jetzt aber allerdings sagen, du sollst jetzt an der Stelle Whiskys mit Farbstoff nicht verteufeln. Denn die Menge, die zu einem Whisky gegeben wird, die liegt meist deutlich unter einem Gramm pro Liter. Aber auch wenn Zuckercouleur an sich bitter schmeckt, solltest du eines nicht vergessen. Zuckercouleur verstärkt einfach die Wahrnehmung von Vanillin und anderen süßen Aromen. Auf der anderen Seite unterdrückt es aber schwefelige Noten. Das heißt, mit der Menge an Farbstoff, die die Destillerie dem Whisky hinzugibt, fördert sie Aromen, die dir gefallen könnten, unterdrückt aber Aromen, die dir nicht gefallen könnten. Das klingt jetzt im ersten Moment positiv, aber du darfst nicht vergessen, das ist künstlich herbeigeführt. Das hat nichts mit natürlicher Reifung im Fass zu tun. Und ja, dann steht man natürlich vor der Frage, welchen Einfluss hat dann Zucker auf dein Whisky-Tasting? Also der Zuckergehalt kann dein Whisky auf drei Arten beeinflussen. Das ist süßer Geschmack, ölige Textur und Verstärkung von süßen Aromen. Wir hatten es gerade schon angesprochen, zum Beispiel Vanillin. Und ich erzähle dir nichts Neues, wenn ich sage, dass Zucker deinen Whisky süßer macht. Klar, logisch. Jeder von uns kennt Zucker, jeder weiß, dass der süßer macht, auch Whisky. Also das heißt, egal auf welche Weise er in deinen Single Malt gelangt, er regt deine Sinneszellen für süßen Geschmack an. Und hinzu kommt die Tatsache, dass je mehr Zucker enthalten ist, desto öliger wird die Textur. Also er legt sich dann so, ja, quasi wie so ein Schleier über deine Zunge. Und meist geht damit dann noch ein relativ schwerer Körper einher. Du hast so ein bisschen dann das Gefühl, der Whisky drückt wie so ein schwerer Körper, wie so ein schweres Gewicht deine Zunge nach unten. Und was vielen Whisky-Fans nicht bewusst ist, ist die Tatsache, dass uns ein süßer Geschmack verleitet. Also wir erkennen dadurch dann plötzlich Aromen, die wir ohne ihn gar nicht oder nur schwach wahrnahmen. Und betroffen sind dann vor allem Noten von, wir hatten es gerade angesprochen, Vanille, aber auch Karamell oder diverse Früchte. Aber sind wir doch mal ehrlich, wenn der Whisky nicht gerade durch E150A oder andere Substanzen manipuliert wurde, sind wir dann ja nicht auch ein bisschen dankbar für den Zucker? Also der jetzt in letzter Instanz durch die Sherry-Vorreifung kam oder direkt durch das Holz kam. Denn letztlich ist es ja nur einer von vielen Geschmacksträgern in einem Whisky. Also einer, der zwar deutlich Einfluss hat, aber anderen Komponenten genügend Freiraum lässt. Zumindest in der vergleichsweise geringen Menge, wie er einfach in einem Single Malt Scotch vorkommt. Die zweite Hörerfrage, die ich für diese Episode ausgewählt habe, die geht ja in eine ähnliche Richtung. Zumindest was die Verwendung von Petrochemenev oder kurz PX oder generell Sherry-Fässern angeht. In dem Fall geht es jetzt zwar nicht um Zucker, aber um einen Zusatz, der lange Zeit unser Bild davon geprägt hat, wie Whiskys aus dem Sherry-Fass zu schmecken haben. Und die Frage des Hörers war daher, was ist Parete? Und in diesem Stoff, also in diesem Parete, wirst du mit hoher Wahrscheinlichkeit schon mal in Berührung gekommen sein, wenn du an den Sherry-Fass Scotch Whisky mit einem Jahrgang vor den 1980ern probiert hast. Falls das so ist, dann konntest du vermutlich Folgendes feststellen. Dieser Whisky ist aromatischer, intensiver und kräftiger als moderne Sherry-Fass-Whiskys. Als ich zum Beispiel mal das erste Mal einen solchen Whisky verkostete, das war ein 1962er McAllen, ja, der hat mich einfach schier aus den Socken gehauen. Also dieser Tropfen, der war geschmacklich und aromatisch so dermaßen intensiv, wie ich es bei modernen Single Malts aus Sherry-Fässern bis heute wirklich nur selten finden kann. Und dabei ist es völlig egal, wie lange diese Whiskys im Fass verbrachten. Mit der Wucht und der Kraft von diesen Parette-Whiskys können es wirklich nur wenige aufnehmen. Manche können es gibt auch nach wie vor Whiskys, die mit diesem Stoff nicht gepimpt wurden und eine ähnliche Intensität aufweisen, aber damals war das viel, viel häufiger, weil sie einfach diesen Zusatzstoff verwendet haben, also manche Destillerien. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele Whisky-Fans, die einen dieser alten Single Malts probieren, dann häufig der Meinung sind, dass früher einfach hochwertige Sherry-Fässer verwendet wurden, als das heute der Fall ist. Gut, in Teilen mag das vielleicht zutreffen, aber nicht im Hinblick auf die gesamte Whisky-Industrie. Und der eigentliche Grund, warum frühere Sherry-Whiskys intensiveres Bouquet und kräftigeren Geschmack besaßen, lag vielmehr an einem kleinen Zusatzstoff, eben Parete. Und ich muss sagen, als ich das erste Mal den Begriff Parete hörte, muss ich sagen, konnte ich nicht viel damit anfangen. Also für mich klang das eher nach aggressivem Rohrreiniger oder Zahnpflege-Kaugummi. Und ich hätte jetzt nie daran gedacht, dass es sich dabei um ein gängiges Mittel der Whisky-Produktion handelte. War aber so. Also bis Ende der 1980er setzten nämlich einige Malt-Whisky-Destillerien Schottlands Parette ein, um deren Single-Malt aromatischer und kräftiger zu machen. Und diese Intensität, dieser Aromen nach Wein, Pflaume und Leder, die prägten dann wirklich über Jahrzehnte das Bild von Whiskys aus eben Sherry-Fasslagerung. Und ich wette, du hast auch heute noch so eine Vorstellung im Kopf, wenn du an Single Malts denkst, die mit Sherry-Fässern in Berührung kamen. Vorausgesetzt, du hast schon ein paar davon probiert. Das geht wirklich vielen Whisky-Fans so. Also auch wenn Sherry-Whiskys diese Eigenschaften heute nur noch abgeschwächt haben oder teilweise nur noch selten liefern. Und den Stil eines Parette-Whiskys, den bekommt man ohne diese Hilfsmittel schwer hin. Es ist nicht unmöglich, aber schwer. Hängt natürlich auch immer ein bisschen davon ab, welche Fässer verwendet wurden, wie lange reifte der Whisky im Fass. Und um jetzt zu verstehen, warum dieser Zusatzstoff eine solche Auswirkung auf Whisky hatte, musst du einfach quasi nur wissen, aus was Parette bestand. Also dem Grunde nach ist Parette ein vergorenes Traubenkonzentrat. Und vergleichst jetzt mal moderne Whiskys aus Sherry-Fasslagerung mit denen aus den 60ern und 70ern, wirst du vielleicht zu folgendem Schluss kommen. Und zwar, dass früher diese Single Malts kräftiger und deren Bouquet einfach intensiver war. Heute vergleichsweise sind die Aromen eher schwächer und der Körper leichter. Allerdings muss ich sagen, dass der Vergleich hinkt, da Destillerien von 1989 mit Parette ein Werkzeug einfach besaßen, das heutige Brennereien nicht mehr haben. Denn mit diesem vergorenen Traubenkonzentrat konnten sie bei ihrem Malt Whisky einfach mehrere Eigenschaften verändern. Die konnten einen kräftigeren Geschmack hinzugeben, die konnten mehr Aromen ins Bouquet bringen und die konnten eine dunklere Farbe des Whiskys einfach durch Parette-Rückstände hervorbringen. Und schottische Whisky-Destillerien waren dabei auch nicht penibel, was die Herkunft ihrer Blending-Sherries anging, also die Sherries, deren Fässer zur Reifung für Whisky verwendet wurden. Man vermutet heute, dass sowohl hochwertige Genuss-Parette als auch gesüßte Imitationen oder sogar Aropo oder Sancocho zur Bearbeitung der Whisky-Fässer verwendet wurden. Also die Variante von Parette, die bei der Whisky-Produktion bis in die 1980er üblicherweise zum Einsatz kam, besaß einen extrem hohen Tannin-, Ester- und Säuregehalt. Und es ist wirklich Wahnsinn, wie sich Parette von Oloroso-Sherry unterscheidet. Also der gängigsten Sherry-Variante, deren Fässer heute für Whisky verwendet werden. Zum Beispiel hat Parette 3,2 mal so viel Zucker oder 5,7 mal so viel Tannine oder, wenn es jetzt um fruchtige Aromen geht, 3,6 mal so viel Estermoleküle wie Oloroso. Und das heißt, allein beim Vergleich der Inhaltsstoffe fällt auf, dass Parette ohne Zweifel einen ganz gewaltigen Einfluss auf den Whisky hatte. Denn wenn heutiger Whisky in Oloroso Sherry-Fässern reifte, teilweise nur für ein paar Monate, und bereits das aromatisch und geschmacklich Einfluss hat, ich meine, dann stell dir mal vor, was passiert, wenn der gleiche Whisky in Fässern reifte, deren Sherry-Konzentration 3 bis 7 Mal so hoch war. Also bei einem Standard-Whisky, der aus dem Sherry-Fass kam, kannst du heute gar nicht die Intensität an Aromen erhalten, wie das vor 1989 der Fall war. Denn letztlich war es so, dass sich Händler und Produzenten volle Sherry-Fässer nach London schicken ließen, die dann ausleerten, den Sherry also abfüllten und die nun leeren Fässer dann zu den schottischen Destillerien geschickt haben. Gut, das hat auch super geklappt, bis 1970. Dann nämlich lösten einfach Stahlbehälter Holzfässer als Transportmittel ab. Und es kam in der Folge immer weniger Sherry-Holzfässer nach Großbritannien. Und 1986 war dann vollständig Schluss. Denn in dem Jahr entschied ein neues spanisches Gesetz, dass Sherry Spanien nur noch abgefüllt in Flaschen verlassen darf. Also keine Balkware mehr, keine Stahlbehälter, keine Holzfässer. Aber wenn wir ehrlich sind, auch die Holzbehälter, die vor 1970 verwendet wurden, waren nicht die Fässer, in denen Sherry lange reifte. Aber das waren keine Fässer aus den romantisch anmutenden Solera-Pyramiden aus den Bodegas in Andalusien. Also meist waren jene Transportfässer aus jungem europäischen Eichenholz und die waren gefertigt und zuvor für allerlei andere Dinge verwendet worden. Lagerung, Fermentation und so weiter. Und einfach kurz vor dem Abtransport nach Großbritannien wurden die dann neutralisiert und mit reifem Sherry befüllt. Und im besten Fall dauerte der Überseetransport sowie der Vertrieb nur ein paar Wochen. Im Regelfall waren es allerdings ein paar Monate. Und um diesen Verlust an Aromen und Charakteristik in ihrem Single Malts wieder auszugleichen, experimentierten Scotch-Destillerien mit zahlreichen Alternativen, eben weil ihnen jetzt diese tollen Sherry-Fässern weggebrochen sind. Und ja, eine dieser Alternativen, die dann Scotch-Destillerien für sich entdeckt haben, nachdem ihnen einfach aufgrund dieses spanischen Gesetzes plötzlich die Sherry-Fässer weggebrochen sind, war eben Parete. Also diese konzentrierte Sherry Most wurde dann mit Druck, also richtig fest in die Poren von Holzfässern gepresst, um Farb- und Aromagebung von Sherry zu imitieren. Aber in den späten 1980ern war dann auch damit Schluss. Und das Interessante war aber, dass Parete offiziell nie verboten wurde. Also auch wenn du es in Whiskys nach 1989 nicht mehr findest. Also Parete kreierten Sherry Bodegas ja ursprünglich als Genussmittel. Und das war derart beliebt, dass es als eines der Getränke der weiblichen Oberschicht Großbritanniens des 19. Jahrhunderts galt. Und ja, Parete entwickelt sich jedoch dann im Laufe des 20. Jahrhunderts vom hochwertigen Dessertwein zum gesüßten, aufgespritzten Massenwein. Also, man kann es so vergleichen, so vom grazilen Andalusier zum buckligen Ackergaul. Und erst im Jahr 1999, also vor rund 20 Jahren, da erhielt Parete eine offizielle Definition, die ihn nicht nur geografisch definierte, sondern auch in Bezug auf dessen Inhalt. Ja, dass Parete daher im Jahr 1989 von der Scotch Whisky Association verboten wurde, ist daher nur ein Gerücht. Denn ich meine, wie möchte sie etwas verbieten, das offiziell gar nicht definiert ist? Also weder in den schottischen Whisky-Regularien noch in der EU-Spiritosenverordnung verbietet irgendeine Klausel die Verwendung von Parete zur Herstellung von Whisky. Fakt ist jetzt aber, dass die Scotch-Whisky-Regularien von 1990 Zusätze bei Whisky verbieten. Erlaubt war von da an lediglich Wasser und Zuckercouleur E150A. Klar, PX oder Oloroso Sherry-Fässer werden auch heute noch häufig zur Single Malt Whisky-Herstellung verwendet. Aber klar, lediglich die Verwendung von Sherry-Konzentraten oder Hochdruckverfahren zur Fassverjüngung und Aufbereitung sind verschwunden. Gut, oder zumindest deutlich zurückgegangen, sodass es heute keine Malt-Destillerie mehr wagt, mit Parete in ihren Whisky zu werben. Bevor wir jetzt nun am Ende dieser Episode ankommen, möchte ich noch allen Hörern danken, die bei unserer Verlosung aus der letzten Episode mitgemacht haben. Also die Kritik und das Lob von jedem Einzelnen haben wir gelesen und es waren wirklich ausnahmslos tolle E-Mails, die uns einfach geschmeichelt haben, aber auch tolle Verbesserungsvorschläge brachten. Und da waren wirklich Kritikpunkte dabei, auf die wir wirklich selbst nie gekommen wären. Deswegen war das so toll, einfach mal so Feedback auch von außen zu bekommen, also von euch zu bekommen, vom Hörer zu bekommen. Vielen Dank dafür wirklich für jede einzelne, die uns geschickt wurde. Und wie versprochen haben wir auch einen Gewinner des Kilhoman Scenic gezogen. Und ja, über ein Päckchen darf sich Simeon M. freuen. Und ja, herzlichen Glückwunsch an dich und der Kilhoman steht bald bei dir auf dem Tisch. Falls du noch Fragen zu dieser Episode hast, dann kannst du mir natürlich jederzeit gerne schreiben. Und die Kontaktmöglichkeit findest du auf eiferspirits.com. Viele Grüße und bis nächste Woche. Philipp.